NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
Mit Julia Vogt, guten Abend. Wir kaufen online ein, wir bewegen uns in sozialen Netzwerken, nutzen digitale Medien, Abos. Was passiert mit diesen Verträgen und Profilen nach unserem Tod? Wer kündigt oder löscht sie? Wer ist dazu überhaupt berechtigt? Über unseren digitalen Nachlass sprechen wir in diesem Ratgeber mit dem Rechtsanwalt und Notar Julius Schulze-Borges aus Hannover. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Ich habe schon so ein paar Beispiele eben genannt, Herr Schulze-Borges, was alles zum digitalen Nachlass zählen kann. Mal so grundsätzlich vorneweg gefragt, vererben wir das alles? Müssen sich also unsere Erben darum kümmern?
Ja, das ist in der Tat so. Der digitale Nachlass, also das umfasst ja alle Rechtsbeziehungen, die wir im Internet haben oder bei Social-Media-Anbietern unterhalten, die fallen da rein und die übernimmt der Erbe im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. Das heißt, der Erbe tritt in alle Positionen ein und hat diese Positionen dann weiterzuführen und abzuwickeln.
Welche Dokumente brauchen denn Erben, um sich darum kümmern zu können?
Das ist eine sehr gute Frage. Zunächst einmal ist für den Erben wichtig festzustellen, was für verschiedene Rechtsbeziehungen der Verstorbene im World Wide Web denn überhaupt hatte. Und da ist es sinnvoll, eine Liste zu erstellen, in der dann die einzelnen Accounts oder die einzelnen Abonnements oder Vertragsbeziehungen und Dauerschuldverhältnisse aufgeführt werden.
Das hängt wahrscheinlich ganz simpel an mit der E-Mail-Adresse.
Genau, der E-Mail-Account ist das allererste und wichtigste natürlich, aber auch die Apple-ID oder eben die Accounts bei Social-Media-Anbietern, die spielen da alle eine Rolle.
Und dann muss ich die alle abtelefonieren oder anschreiben als Erbe oder wie gehe ich da vor?
Wenn der Verstorbene gut vorgesorgt hat und eine Liste erstellt hat mit den einzelnen Vertragsbeziehungen und dort auch die Passwörter und Zugangsdaten hinterlegt hat, dann hat es der Erbe natürlich einfach. Dann kann er sich dort einfach einloggen und dann dort die Verwaltung fortführen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss der Erbe gegenüber dem jeweiligen Anbieter im Einzelfall ganz konkret seine Erbenposition, also seine Berechtigung nachweisen. Und dafür braucht er dann rein formal eine Sterbeurkunde und einen Erbennachweis. Das ist in der Regel der Erbschein.
Das waren die Dokumente, ne, nach denen ich gefragt hatte. Gilt es da, Fristen zu wahren?
Nein, da gibt es keine Fristen, die eingehalten werden müssen. Die Accounts und die Rechtsbeziehungen laufen halt einfach weiter und verursachen gegebenenfalls sogar Kosten. Und deswegen dürfte der Erbe oftmals ein großes Interesse daran haben, die Verhältnisse schnell zu klären.
Ja, ich denke da zum Beispiel an Abonnements von Streamingdiensten, ne? Die können ja nicht wissen, dass derjenige verstorben ist. Das heißt, die buchen einfach weiter ab.
Die buchen weiter ab und der Erbe ist dann auch verpflichtet, das aus dem Nachlass zu bezahlen.
Ist es leichter, wenn ich das Passwort habe? Sie hatten das ja schon angesprochen, eine Liste zu erstellen. Über Vorsorge nach sprechen wir ausführlich später noch. Kann ich dann einfach selbst kündigen, wenn ich das Passwort habe?
Ja, genau. Das ist in der Tat so. Wenn der Erbe die Zugangsdaten hat und er materiell rechtlich, also auch wirklich der Erbe ist, dann bleibt es ihm ja unbenommen, sich dort einzuloggen und da eben eine Kündigung vorzunehmen oder den Account abzumelden. Das darf er natürlich. Voraussetzung ist allerdings eben, dass er auch wirklich der Erbe ist. Und das wird natürlich dann schwierig, wenn ein Streit entsteht über das Erbrecht oder wir eine Erbengemeinschaft haben, die aus mehreren Personen besteht. Dann wird das komplizierter, aber ansonsten ist der Erbe natürlich berechtigt, auch diese Zugangsdaten dann zu nutzen.
Wie kündigt man denn die Profile von Verstorbenen in sozialen Diensten und Netzwerken, zum Beispiel Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp und viele andere, die es da mehr gibt? Wie geht das? Ganz praktisch.
Also auch dort ist es so, dass wenn die Zugangsdaten vorliegen, kann so ein Account natürlich durch den berechtigten Erben abgemeldet werden. Dann ist das ganz einfach, das ist dann unproblematisch. Man kann in diesen Anbieter-Accounts kann man bei unterschiedlichen, nicht bei allen, aber bei einigen Anbietern auch einen sogenannten Nachlassverwalter benennen. Das kann man in den Einstellungen vornehmen. Ich habe mich da mal durchgeklickt bei den einzelnen Anbietern und geschaut. Man muss da ziemlich lange suchen, aber dann findet man das und dann kann man da so einen Nachlassbevollmächtigten oder einen Nachlasskontakt, heißt es oftmals, eben benennen. Und der kann sich dann natürlich an den Anbieter wenden und dort eben die Rechte ausüben. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich erstmal überhaupt einen Zugang verschaffen und das geht dann über einen formalen Weg und dafür braucht man eben wieder eine Sterbeurkunde und einen Erbennachweis, wenn nicht eine Bevollmächtigung vorliegt, zu der wir später noch kommen.
Bei Facebook kann man das Profil nach dem Tod desjenigen, der da es erstellt hat, in einen Gedenkzustand versetzen. Für wen ist sowas interessant oder sinnvoll?
Also ich meine, dass das so ein bisschen dem Umstand geschuldet ist, dass diese Fragestellungen rechtlich bis vor kurzem noch gar nicht geklärt waren und die Anbieter wie Facebook sich überlegt haben, wie können sie denn praktisch mit diesen Accounts von verstorbenen Personen umgehen? Denn es ist ja durchaus problematisch und pietätslos, wenn dann eben über Jahre noch zum Geburtstag gratuliert wird und die Leute schon verstorben sind. Und deswegen hat man sich damals, glaube ich, beholfen und gesagt, wir lösen das darüber, dass wir die Möglichkeit gewähren, eben einen Account in den Gedenkzustand, unkompliziert in den Gedenkzustand zu versetzen, damit eben solche Sachen nicht mehr passieren. Das hat aber keine rechtliche Relevanz, das ist in rechtlichen Kategorien unbedeutsam, sondern das ist, glaube ich, einfach eine praktische Methode der Anbieter, um damit umzugehen.
Mhm. Ein bisschen heikel könnte die Geschichte sein bei Online-Konto und Bezahldiensten wie PayPal. Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, der berechtigte Erbe kann sowas auflösen und muss sich da entsprechend ausweisen. Denn da geht es ja möglicherweise dann auch um Guthaben, die da noch sind.
Genau, das ist besonders heikel und hier sind die Anforderungen an die Berechtigung der Erbenstellung oder der Zugriffsberechtigung, die sind besonders hoch. Und aus diesem Grunde braucht man da immer, um überhaupt verfügen zu können, einen Erbennachweis, also einen Erbschein oder etwas Ähnliches. Natürlich hilft da meistens die Vorsorgevollmacht, mit der man dann auftreten kann, am besten auch in beurkundeter Form. Gegenüber Kreditinstituten ist das immer sinnvoll. Aber da zeigt sich eben, wie schwierig das ist, denn wenn es wirklich um Geld geht, dann stellen sich die Anbieter und die Kreditinstitute oder die Dienstleister natürlich besonders streng an und das auch richtig so, denn da muss man natürlich aufpassen, dass da kein Missbrauch betrieben wird.
Es gibt verschiedene Online-Dienste, wir haben jetzt einige angesprochen und ich habe das Gefühl, jeder geht so ein bisschen anders damit um, wenn ein Nutzer verstirbt. Wäre es da nicht mal sinnvoll, das irgendwie zu vereinheitlichen, dass es dann wirklich ein Weg ist, der für alle gilt?
Ja, das wäre sicher sinnvoll, aber das ist momentan schlicht und ergreifend gesetzlich noch nicht geregelt, denn es ist ein junges Problem, sag ich mal, also ein Problem, was noch nicht so lange in der Wahrnehmung der Menschen ist und noch nicht so lange praktisch relevant war. Wir merken das eben durch die Digitalisierung unserer ganzen Gesellschaft immer mehr, dass das wirklich fundamentale Probleme verursacht und ich gehe auch davon aus, dass irgendwann der Gesetzgeber nochmal reagiert und da zumindest klarstellende oder auch regelnde Vorschriften erlässt, um eben den Menschen und auch den Dienstleistern einen Katalog an die Hand zu geben, wie man sich eben damit zu verhalten hat.
Wir waren jetzt beide sehr im digitalen Raum unterwegs. Sprechen wir nochmal über die Hardware. Wie ist es denn mit der Festplatte des Computers eines Verstorbenen? Also der geistige Inhalt, der da noch drauf ist. Es hat ja bei Schriftstellern schon spektakuläre Streits gegeben. Wem gehört das? Wie wird damit umgegangen?
Das ist grundsätzlich so, dass die Festplatte, also die Hardware, ebenso wie die immateriellen Vermögenswerte, in den Nachlass fällt und auf den Erben übergeht. Und zwar samt dem darauf befindlichen Datenbestand. Also die Daten gehen mit der Hardware auf den Erben über und der hat dann die vollen Zugriffsrechte für diese Daten. Ausgenommen, Sie haben es gerade angesprochen jetzt, Intellectual Property, also zum Beispiel besondere Vermögenswerte wie schriftstellerische, künstlerische Dinge, die sich darauf befinden, bei denen eben anderweitig Rechte schon vergeben sind, die sind natürlich dann nicht da mehr dem Datenträger zugeordnet, sondern dem eigentlichen Rechteinhaber.
Und manche Daten sind ja gar nicht sichtbar unter Umständen. Ich denke zum Beispiel an Inhalte in Clouds. Wie erfahre ich überhaupt davon, dass ein Verstorbener sowas hatte als Erbe?
Das erfährt man eben nur darüber, wenn der Verstorbene oder der Erblasser gut Vorsorge betreibt und das eben dokumentiert. Ansonsten kümmert sich der Cloud-Anbieter da nicht drum. Also der Cloud-Anbieter stellt keine Erbenrecherche an und sucht nicht den jeweiligen berechtigten Nachfolger, der lässt das einfach laufen.
Also Vorsorge ist ein ganz wichtiges Thema. Wir werden später in der Sendung darüber ausführlich sprechen. Danke, Julio Schulze-Borges. Erstmal bis hierher. Sie haben am Vormittag ja auch Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Und da werden wir gleich mal reinhören, hier im Ratgeber zum digitalen Nachlass bei NDR 1 Niedersachsen. NDR1 Niedersachsen mit dem Ratgeber am Mittwochabend. Es ist viel zu regeln, wenn ein Mensch stirbt. Erst die Beerdigung, dann muss vielleicht noch eine Wohnung aufgelöst oder ein Haus verkauft werden. Und inzwischen kann auch der digitale Nachlass, um den Hinterbliebene sich kümmern müssen, ganz schön umfangreich sein. Fragen dazu hat am Vormittag der Rechtsanwalt und Notar Julius Schulze-Borges beantwortet. Jörn Knittel aus Bremen ist am Telefon und hat eine Frage zum digitalen Nachlass. Wie ist die denn?
Und zwar, nun bin ich leidenschaftlicher Gamer und habe dann auch bei Steam einen gewissen Wert jetzt mittlerweile an Spielen über die Jahre erarbeitet. Das ist die Frage, ist das denn eigentlich auch soweit an meine Kinder vererbbar, der ganze Account, oder muss er denn halt da irgendwie geblockt werden?
Das ist spannend. Herr Schulze-Borges. Ja.
Das ist hochinteressant. Grundsätzlich fällt auch ein solcher Account mit den darauf befindlichen Werten in ihren Nachlass. Das heißt, ihre Erben können diese Werte weiter nutzen und können die Guthaben da auch übernehmen. Es gilt auch hier die Gesamtrechtsnachfolge, sodass sie also über diesen Account und die darauf befindlichen Guthaben oder Werte oder wie auch immer verfügen können und sie übertragen können im Wege der Erbfolge. Jetzt müsste man natürlich nochmal schauen, und da ist noch ein bisschen Komplexität drin, was in den allgemeinen Geschäftsbedingungen drin steht, ob es da Sonderregelungen gibt. Etwa, dass im Falle des Todes ein Account wegfällt oder sich auflöst oder automatisch abgemeldet wird. Und dann müsste man schauen, ob eine solche Formulierung in allgemeinen Geschäftsbedingungen wirksam oder unwirksam ist. Da gibt es eine AGB-Kontrolle, die dann durchgeführt werden muss. Also das ist rechtlich hochkomplex. Aber im Grundsatz gilt die allgemeine Regel, Gesamtrechtsnachfolge, ihre Erben können diese Werte übernehmen.
Super, danke schön.
Ich habe da aber noch mal eine Frage, weil Sie Kinder sagten. Wenn es mehrere Kinder sind, dann könnte es ja unter denen da möglicherweise auch noch einen erbrechtlichen Streit geben, oder? Wer das dann weiterführt?
Ja, natürlich, da ist dann die Frage, wer wird Erbe? Und wenn wir eine Erbengemeinschaft haben, dann haben wir natürlich mehrere Berechtigte, die dann da drauf zugreifen wollen. Und das wird natürlich praktisch kompliziert. Deswegen können Sie aber natürlich in Ihrem Testament verfügen, wer das denn nun bekommen soll oder wie es aufgeteilt werden soll. Da sind Sie völlig frei. Das ist Ihre freie Entscheidung, das zuzuweisen an einzelne Erben, Nachfolger, Kinder oder wen auch immer. Auch völlig fremde Dritte können Sie damit bedenken.
Ja, das ist ja aufschlussreich. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Tschüss, Herr Knittel.
Tschüss.
Mit dem Rechtsanwalt und Notar Julius Schulze-Borges spreche ich gleich gegen 19:30 weiter darüber, wie wir vorsorgen können, um es unseren Erben nach unserem Tod etwas leichter zu machen. Hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen.
NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
Weiter mit Julia Vogt und dem Rechtsanwalt und Notar Julius Schulze-Borges aus Hannover. Unser Thema ist der digitale Nachlass, und jetzt wollen wir sprechen über die digitale Vorsorge, die wir treffen können, um den Erben nach unserem Tod das Leben etwas leichter zu machen. Vielleicht verschaffen wir uns erstmal einen Überblick darüber, Herr Schulze-Borges, wo wir online überall aktiv sind. Was zählt dazu? Also was wird gerne vergessen? Wo fangen wir mal an?
Vergessen wird vieles in diesem Bereich. Es gibt natürlich zahlreiche Rechtsbeziehungen, die sich in der digitalen Welt abspielen. Wir wickeln unser halbes Leben über die digitale Welt mittlerweile ab. Und das sind natürlich nicht nur die klassischen Social-Media-Accounts. Das sind Online-Streaming-Dienste. Das sind Finanzdienstleister wie PayPal oder Ähnliches. Also es gibt da zahlreiche Bereiche, die sich da abspielen und die man alle ins Auge fassen muss.
Und wenn wir schon mal dabei sind, dann könnten wir auch gleich mal eine Passwortliste erstellen, aber die sollte dann wirklich an einem sicheren Ort hinterlegt werden. Wo könnte das sein?
Ja, die sollte unbedingt an einem sicheren Ort hinterlegt werden und am besten in Papierform.
Ach, das ist interessant. Wieso?
Weil man eine digital hinterlegte Liste natürlich immer einem Hackerangriff ausgesetzt ist. Und dann hat es natürlich, wenn sich also jemand unberechtigt oder unbefugt Zugriff auf die Festplatte oder den Datenträger verschafft, auf dem sich diese Liste befindet, dann hat er natürlich leichtes Spiel. Dann ist man ja völlig gläsern und gleich alle Konten und Accounts sind sozusagen offen für den Missbrauch. Und deswegen sage ich immer ganz klar, die Liste in Papier an einem sicheren Ort, in der Schublade, ganz altmodisch.
Nicht im Tresor oder im Bankschließfach? Ist
noch
dann noch
besser.
Sicher.
Noch besser.
Eine gute Idee ist es auch, auf dem Computer regelmäßig mal ein bisschen aufzuräumen. Also zum Beispiel Daten zu löschen, die niemand sehen soll nach meinem Tod. Was könnte das sein?
Naja, das könnte persönlicher Schriftverkehr sein, der sich da befindet. Das könnten Bilder und Videos sein aus dem privaten Umfeld. Und wenn man nicht möchte, dass der Erbe, der ja eindeutig Zugriff darauf hat, dass der das sieht und vielleicht sogar noch im schlimmsten Fall an Dritte weitergibt, dann sollte man selber Vorsorge tragen und schauen, dass man diesen Content, diese Daten, dass man die dann irgendwann zur Löschung bringt.
Wir können sogar per Testament einen digitalen Nachlassverwalter bestimmen. Welche Form gilt es da zu wahren?
Also ein Testament ist privatschriftlich, handschriftlich zu fassen oder eben in notarieller Form. Und das gilt auch für das digitale Testament. Also man sollte es handschriftlich schreiben und das reicht aus.
Für wen ist das interessant? Für Menschen, die sehr viel im Internet unterwegs sind? Oder?
Nein, das ist eigentlich für jeden von uns interessant, der ein Testament erstellt. Der sollte darauf achten, dass er sich auch um diese Dinge kümmert, also um den digitalen Nachlass und in das Testament in einem Satz reinschreibt, dass eben die digitalen Rechtsbeziehungen dann von dem Erben oder einer anderen Vertrauensperson abgewickelt werden sollen. Und da kann man natürlich dann auch konkret reinschreiben, was mit den einzelnen Dingen passieren soll. Da hat man volle Freiheit.
Ist das bei Ihnen in der Kanzlei schon Thema, wenn Menschen zu Ihnen kommen, die ihr Testament machen? Das sind ja meistens eher Ältere. Die sind jetzt ja auch schon im Internet unterwegs. Aber wird das auch schon angesprochen? Haben die Menschen das schon im Blick, diesen digitalen Nachlass?
Nein, überhaupt noch nicht. Das kommt von den Klienten noch gar nicht. In den Beratungsgesprächen wird das vorgetragen. Ganz selten mal bei Jüngeren, wo das Bewusstsein einfach per se ein bisschen höher ist für diese Dinge. Aber ansonsten findet das nicht statt. Also das Problembewusstsein für die in diesen Fragestellungen schlummernden Schwierigkeiten ist noch nicht da. Das ist aber ein guter Beratungsansatz für alle Kollegen und Kolleginnen, sich eben und die Leute dann darauf hinzuweisen, dass das ein Punkt ist, den man regeln kann und auch durchaus regeln sollte.
Kostet das dann was extra?
Nein, in der Beratung nicht. Das gehört natürlich dazu. Das erhöht jetzt nur nicht ganz maßgeblich den Wert erhöht nicht den Wert einer notariellen Testamentsgestaltung, würde ich sagen. Das ist einfach im Gegenstand der Gesamtthematik und sollte in einer guten Beratung eben angesprochen werden.
Kann ich meinen digitalen Nachlass denn jemand anderem vererben als zum Beispiel mein Haus oder mein Bankkonto?
Ja, das geht natürlich. Man kann über den digitalen Nachlass frei verfügen und man kann diesen auch anderen Personen per Vermächtnis, wir nennen das dann per Vermächtnis, zuweisen. Das heißt also, derjenige, der den digitalen Nachlass erhält oder einzelne Teile davon, muss nicht zwangsläufig der Erbe sein. Das kann auch eine völlig andere Person sein.
Nun haben wir das vielleicht alles geregelt und das Testament auch notariell beglaubigen lassen. Nun werden aber noch Passwörter geändert oder es kommen neue Online-Dienste dazu. Wie halte ich dann meinen digitalen Nachlass auf dem aktuellen Stand?
Naja, erstens könnte man die erstellte Liste natürlich immer um neu hinzutretende Rechtsbeziehungen erweitern. Das sollte man auf jeden Fall tun. Und man muss natürlich schauen, dass man dann im Testament, soweit es möglich ist und gewünscht ist, eine möglichst globale Regelung trifft. Also die anderen neu hinzutretenden Verträge eben mit einbezieht dann. Das kann man ja schon durch eine geschickte Formulierung, kann man das regeln.
Ich habe gelesen, dass manche Bestattungsunternehmen sogar anbieten, sich um den digitalen Nachlass zu kümmern. Was halten Sie davon?
Ja, das gibt es. Es gibt auch gewerbliche Anbieter online, die damit Werbung machen, dass sie das eben übernehmen. Ich halte da nicht so sonderlich viel davon, weil ich meine, es ist eine sehr höchst persönliche Angelegenheit und bin der Auffassung, dass die Abwicklung dieser Dinge doch dann eher einer Vertrauensperson obliegen sollte. Und deswegen bin ich da vorsichtig mit einer Empfehlung für eben dann dritte gewerbliche Anbieter, die das eben mit abwickeln wollen.
Danke, Julius Schulze-Borges. Also, Vorsorge treffen ist eine gute Idee. Über die Vorsorgevollmacht haben wir schon ganz kurz gesprochen. Das wollen wir gleich nochmal vertiefen. Hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen am Mittwochabend mit dem Ratgeber. Wenige Menschen machen sich Gedanken um ihren digitalen Nachlass, aber viele Menschen haben eine Vorsorgevollmacht für den Fall, dass sie zum Beispiel nach einem Unfall im Koma liegen und nicht für sich selbst entscheiden können. Herr Schulze-Borges, darf denn der Bevollmächtigte sich dann auch um meine digitalen Angelegenheiten kümmern? Denn da läuft ja einiges weiter, Streamingdienste zum Beispiel.
Ja, grundsätzlich ist das so. Die meisten Vorlagen und Muster für Vorsorgevollmachten sehen genau das vor. Sie beinhalten eine Generalvollmacht für die wirtschaftlichen und auch die rechtlichen Angelegenheiten. Und aufgrund dieser Grundlage kann der Bevollmächtigte dann eben auch den digitalen Nachlass oder beziehungsweise die digitalen Vermögenswerte regeln, Streamingdienste abmelden, kündigen, Online-Accounts löschen und all diese Dinge. Das kann der Vorsorgebevollmächtigte grundsätzlich tun. Ich empfehle aber ausdrücklich, durchaus einen gesonderten Passus hierzu in die Vorsorgevollmacht aufzunehmen, um das nochmal klarzustellen.
Warum?
Einfach, damit man nach außen besser dokumentiert, dass auch dieser Bereich, der rechtlich noch nicht so richtig geregelt ist, von der Vorsorgevollmacht umfasst ist. Wir befinden uns hier immer noch in einem Rechtsbereich, der wächst und der noch nicht ganz klar entwickelt wurde. Und deswegen könnte ein Account-Anbieter oder ein Provider ja auf die Idee kommen, diese Vorsorgevollmacht, wenn sie denn nichts dazu enthält, einfach nicht anzuerkennen. Und dann hat man einen Streit und den kann man vermeiden, wenn man ausdrücklich und explizit reinschreibt, dass auch die digitalen Vertragsbeziehungen von der Vorsorgevollmacht mit umfasst sind.
Aber reinschreiben sollte man vielleicht nicht die Passwörter in so eine Vollmacht, oder?
Nein, da rate ich dringend von ab, denn die Vorsorgevollmacht wird ja im Rechtsverkehr verwendet. Das heißt, sie wird Dritten vorgelegt zum Nachweis der Bevollmächtigung. Und dann sehen also diese Dritten die Passwörter und Zugangsdaten für Online-Accounts, Social-Media-Accounts oder andere Dinge. Das muss auf jeden Fall vermieden werden. Also auf keinen Fall die Passwörter oder Zugangsdaten für solche Dinge mit in der Vorsorgevollmacht aufführen.
Nochmal ganz grundsätzlich gefragt, wer eignet sich, so eine Vollmacht übernehmen zu können? Wen spreche ich da an?
Also da gilt der Grundsatz, die nächste Vertrauensperson, also diejenige Person, der man am meisten vertraut, denn die wird ja damit bevollmächtigt, für einen selbst höchstpersönliche und auch wirtschaftlich wichtige Rechtsgeschäfte vorzunehmen. In der Regel sind das die Familienangehörigen, also häufig die Ehepartner oder die Kinder. Das ist eigentlich der Regelfall, aber das ist nicht zwingend. Als Bevollmächtigten kann man jedermann einsetzen, also jede Person, die einem in den Sinn kommt. Das ist gar kein Problem.
Aber Sie raten dazu, das wirklich notariell zu regeln bzw. beglaubigen zu lassen?
Ja, ich rate zu einer notariellen Beurkundung der Vorsorgevollmacht, denn die Beweiswirkung im Rechtsverkehr ist einfach höher. Und es ist immer wieder festzustellen, dass Vorsorgevollmachten von Dritten Geschäftspartnern nicht anerkannt werden. Das sind oftmals Banken, aber eben auch große Konzerne wie eben Social Media Anbieter oder sonstige Provider. Und da hat einfach die beurkundete Vollmacht eine höhere Beweiskraft, auch wenn die privatschaftliche Vollmacht in diesem Bereich an sich wirksam ist.
Und der Bevollmächtigte sollte davon wissen, bevor man das beim Notar regelt, ne? Also der sollte schon vorher ins Vertrauen gezogen werden.
Genau, das sollte gemacht werden. Man sollte den Bevollmächtigten darüber informieren, dass eine Vorsorgevollmacht existiert. Man kann ihm diese in Ausfertigung oder beglaubigter Kopie auch gleich schon aushändigen. Oder man sagt ihm einfach oder richtet ihn einfach über den Umstand und fragt ihn auch nach seinem Einverständnis und hinterlegt dann die Vollmacht in der Dokumentenschublade oder im Tresor oder im Safe und teilt dem Bevollmächtigten mit, wo die Vollmacht hinterlegt ist.
Also, jetzt haben wir noch einen kleinen Exkurs gemacht zur Vorsorgevollmacht. In Zukunft auch mitdenken in diesem Zusammenhang, eben auch den digitalen Nachlass beziehungsweise die digitalen Geschäftsbeziehungen, die einfach weiterlaufen, wenn jemand vielleicht auch nur zeitweilig im Koma liegt und sich eben um seine eigenen Geschäfte nicht kümmern kann.
Genau, das ist ganz wichtig, denn für den Fall, dass der Inhaber dieser Rechtsbeziehung ja noch gar nicht tot ist, aber selber nicht mehr handeln kann oder nicht handeln will, da muss ja auch jemand handeln können. Und da hilft kein Erbschein und nichts und kein Testament, sondern da hilft eben gerade nur die Vorsorgevollmacht. Diese Phase haben wir noch gar nicht besprochen, aber die ist natürlich auch zu regeln.
Danke an den Rechtsanwalt und Notar Julius Schulze-Borges aus Hannover, dass Sie heute bei uns waren und uns beraten haben. Auch für uns von NDR 1 Niedersachsen war es das erste Mal, dass wir uns in einem Ratgeber um den digitalen Nachlass gekümmert haben. Und ich habe das Gefühl, es ist wirklich wichtig, dass wir das künftig mitdenken, wenn wir ein Testament machen und uns grundsätzlich um unseren Nachlass kümmern. Danke auch für Ihr Interesse zu Hause und unterwegs. Ich bin Julia Vogt und wünsche Ihnen noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.